Ja, wir leben alle in einer Welt, wo so viele Einflüsse auf uns reinkommen und davor sind wir nicht geschützt. Vor allem über die Gedanken. Und das ist das Feld, wo am allermeisten passiert. Und dann ist an uns die Entscheidung, was mache ich damit?
Der Flügelverleih. Mit diesem Podcast kommst du an. Bei Gott und bei dir.
Schon als kleines Mädchen gab sie ihrer Mutter Modetipps. Im Grundschulalter waren schwarze Lackschuhe mit roten Bändern ihr ganzer Stolz. Mit Anfang 20 hatte sie ihren Schuhbestand auf fast 50 Schuhe erweitert. Mode und Aussehen, Schönheit und Ästhetik, das waren schon immer wichtige Faktoren im Leben von Michaela Bautenwerf. Heute arbeitet sie als Farb- und Stilberaterin, legt aber mittlerweile viel mehr Wert auf die innere Schönheit eines Menschen. Denn sie ist überzeugt, Schönheit ist nichts Körperliches. Schönheit ist Selbstvertrauen und das Wissen, dass du es wert bist. Darüber hat sie ein, wie könnte es auch anders sein, wirklich schönes Buch geschrieben mit dem Titel »Blüh auf mein Herz«. Eine Aufforderung, der wir gemeinsam mit der Autorin in der kommenden Stunde hier im Flügelverleih nachgehen möchten. Herzlich willkommen, Michaela Bautenwerf. Ich freue mich, dass du da bist, Michaela.
Ich freue mich auch sehr, vielen Dank.
Du hast ein Buch für Frauen geschrieben, das ist jetzt hier mal ganz eindeutig, aber ich darf dir sagen, Michaela, dass du zum jetzigen Zeitpunkt zumindest schon mal einen männlichen Leser für dein Werk gewonnen hast. Der sitzt hier bei uns, heißt Hannes Böhm. Und ihm gilt mein Respekt, dass er sich so tief in die weibliche Gedankenwelt hineingewurstelt hat, um mit uns hier heute über dieses Buch sprechen zu können. Danke dafür und hallo, lieber Hannes.
Ja, vielen Dank, liebe Sigrid. Danke auch für den Respekt. Ich habe mir den auch wirklich erlesen, dein Respekt, weil ich denke auch, dieses Buch ist nun wirklich zu 100% für Frauen geschrieben. Nichtsdestotrotz war es auch für mich eine interessante Lektüre, muss ich sagen, weil so manche Themen ja auch nicht rein weiblich sind, sondern auch für Männer durchaus ein Thema sind, wie zum Beispiel das Thema Selbstvertrauen. Es gibt viele Zitate in deinem Buch. Es ist wunderschön gestaltet, durchgehend farbig, viele Fotos und auch schön gestaltete Zitate. Über eines bin ich besonders gefallen. Da steht, das attraktivste Kleidungsstück, das eine Frau tragen kann, ist ihr Selbstvertrauen. Damit ist es bei vielen Menschen ja leider nicht besonders weit her, gerade auch bei Frauen nicht. Was kommt dir denn so spontan in den Sinn, liebe Michaela, wenn jemand sagt, ich habe kein Selbstvertrauen, was kann ich tun? Was würdest du da spontan antworten?
Oh ja, was würde ich da antworten? Also ich würde mich erstmal mit der Person unterhalten und probieren, sie ein bisschen kennenzulernen. Und vielleicht kann man sie dann auch ganz schnell aufmerksam machen auf den einen oder anderen guten Punkt. Du hast ja eine tolle Ausstrahlung oder ja, was ich auch im Buch mal geschrieben habe, du, ich spüre so eine Weiche, eine Wärme in dir. Also da ist immer was da, aber man muss den Frauen einfach oft helfen, auf die Sprünge helfen. Und ja, dann glaube ich, dass man bei jeder Frau irgendwas finden kann. Bin davon überzeugt.
Das bist du ja auch professionell, denn du arbeitest als Farb- und Stilberaterin. Was genau machst du da eigentlich?
Ja, wenn jemand zu mir kommt zur Farbberatung, dann erzähle ich ihnen erstmal so ein bisschen den Hintergrund über Farben, wie wichtig das ist. Und dann setze ich sie vor den Spiegel. Und dann fangen wir an. Ich habe über 100 Stoffe und dann zeige ich ihnen so, na, welche Farbe steht dir, was nicht. Wir schauen nach der Hautfarbe, wir schauen nach der Haarfarbe, die Augen sind wichtig. Und so ganz langsam zeige ich ihnen, was ihnen einfach besser steht. Die eine Farbe steht einfach besser wie die andere. Und dann gibt es so ein kleines leichtes Make-up dazu. Und das ist dann oft der Punkt, wo die Frauen so ganz leicht anfangen, sich zu öffnen. So ein erstes Strahlen fängt an. Und das sind die Momente, die ich liebe, weil man dann auf einmal ganz nahe an die Frau rankommen darf. Und dann der Prozess anfängt, dass sie erkennen, hey, das steht mir eigentlich. Oder ich bin schöner, wie ich dachte.
Hannes, das wird dich jetzt überraschen. Ich habe das schon zweimal gemacht.
Farb- und Stilberatung.
Einmal musste ich aus Gründen und einmal wollte ich.
Ich sehe auch, dass die Farben, die du anhast, dir stehen.
Ich hatte schöne zusammen dunkle Haare.
Schön.
Jetzt werden die ja immer heller, naturgegeben, meine Bio-Strähnen. Bleibt man dann der gleiche Typ? Ist einfach mal so eine Frage. Ich bleibe ein Wintertyp.
Man bleibt derselbe Typ. Es ist nur einfach so, dass je älter die Frauen werden, desto mehr Angst haben die vor Farbe. Mhm. Also das sieht man oft bei den älteren grauen Damen, die dann sagen, ich muss was Zartes anziehen.
Dezent.
Und dann verliert sich der, diese tolle Eigenschaften verlieren sich dann irgendwie.
Also auch mit grauem Haar ruhig
bleiben,
mit knalligen
wunderschön,
Farben.
Wunderschön, graues Haar kombiniert mit gewissen Farben, ist wunderschön.
Gut, dann können wir jetzt abbrechen. Danke, Hannes.
Ja, ich muss gestehen, ich war noch bei keiner Farb- und Stilberatung. Man kann es an meiner Haarfarbe auch nicht wirklich festmachen. Wohl andererseits, wenn man wenig bis keine Haare hat, das ist ja auch in gewisser Weise eine Art Typ, auf den man dann sein Outfit abstimmen kann. Aber durch deine Tätigkeit würde ich ja sagen, dass du, also dein Weg, um das Selbstvertrauen von Frauen zu fördern, geht erstmal, also zumindest beruflich gesehen, über das Äußere.
Genau,
schau mal, was
dir
steht, schau mal, wie du gut aussehen kannst, mit was gibt es da an kleinen und größeren Kniffen. War das für dich auch so ein Ausschlag, als du dich gefragt hast, was will ich eigentlich beruflich machen, dass du dir gedacht hast, ich möchte Frauen was Gutes tun? Oder was war für dich so der Antrieb zu sagen, das ist das, was ich machen möchte?
Naja, ihr habt ja gelesen im Buch, dass meine Liebe für Mode und sowas schon früher da war. Aber nachdem unsere zweite Tochter geboren ist, bin ich so ein bisschen wieder zurückgeworfen auf das Muttersein. Und nach den ersten Jahren begegne ich einer Freundin und die sagt, oh, ich mache eine Ausbildung für Frauen, die gerne Fahrberaterin werden wollen. Wäre das was für dich? Und das war einfach der Zeitpunkt, wo ich dachte, ja, wieder mal was anderes. Ich liebe Farben. Und so hat es eigentlich angefangen.
Was sagst du, wenn Menschen das so ein bisschen abtun, so als oberflächlich und äußerlich und ach, ist doch eigentlich egal, wie man aussieht. Das hört man vielleicht sogar in christlichen Kreisen ein bisschen mehr als sonst wo.
Ja, natürlich. Ja, okay. Dann ist es eben so, jeder darf seine eigene Meinung haben. Aber sehr oft versteckt sich hinter diesen Bemerkungen doch irgendetwas. Entweder, oh, ich bin doch nicht hübsch genug oder ich bin eben zu dick und also alles Mögliche. Deswegen habe ich auch ganz bewusst in meinem Buch mich entschieden, um immer wieder in die Tiefe zu gehen, weil sich das einfach verbindet miteinander. Also ja, ich sage dann nicht so viel. Probier erstmal die Person kennenzulernen und vielleicht ein bisschen was zu erzählen. Und wenn die sich entscheiden, es nicht zu machen, ist auch gut.
Und diesen Effekt, den du vorher geschildert hast, wenn man sich selber mit verschiedenen Farben sieht, das ist wirklich enorm. Wenn man merkt, das geht gar nicht, das sehe ich aus, wie wenn mir einer ein Spiegelei ins Gesicht gehauen hätte und im anderen wirklich kommt der Teint zum Strahlen und so. Das ist wirklich spannend. Ich habe es ja, wie gesagt, schon mal gemacht. Du hast vorher gesagt, du freust dich, wenn du merkst, da geht plötzlich so ein Leuchten, so ein Strahlen in die Gesichter der Frauen, wenn sie merken, hey, ich sehe mit dem wirklich besser aus als mit einer anderen Farbe. Was kriegst du sonst noch so für Resonanz auf deine Arbeit?
Auch ein Stück weit einfach, dass Frauen dadurch mehr Selbstbewusstsein bekommen haben. Das ist doch wunderschön, wenn du dann in den neuen Farben gehst und jemand sagt, oh, du siehst heute gut aus. Sind nur so kleine Dinge, aber die tun so unheimlich viel. Also das ist vor allem das Selbstvertrauen und sehen, ich bin besser, wie ich dachte. Ich zähle mit. Das sind so, verrückterweise hat es dann gar nichts mehr mit dem Äußerlichen zu tun. Aber das finde ich so fantastisch, dass dieses Äußerliche so tief reingeht in das Innerliche. Das ist, finde ich, Wahnsinn. Deswegen glaube ich, dass Gott das benutzen will. Also dieses Äußerliche, um Frauen dann zu berühren im Innerlichen.
Das ist ja auch genau das, was in deinem Buch so schön verpackt ist. Also du kommst von äußerlichen Dingen her, von Faktoren, die den Körper betreffen, vom Aussehen. Aber es geht viel tiefer. Du bleibst da nicht stehen. Weil es geht im Grund um, was ich vorher schon ganz am Anfang zitiert habe, um die innere Schönheit. Und das ist für dich wirklich Selbstvertrauen, Selbstwahrnehmung und das Wissen um den eigenen Wert. Und das entfaltest du ganz schön in dem Buch. Wir werden da später auf jeden Fall noch im Detail drauf eingehen. Was mich noch interessiert, ganz zu Anfang schreibst du auch mal, dass du eine Entdeckungsreise gemacht hättest zu innerer Heilung und Wiederherstellung. Also das ist ja was weit über Äußerlichkeiten hinausgeht. Was genau war das? Magst du uns da mal mit hineinnehmen?
Naja, das war ich habe verschiedene Kurse gemacht. Zum Beispiel einer, der geht um Persönlichkeitstypen. Zum Beispiel habe ich da entdeckt, ja, mein Mann ist ein perfekter, tatkräftiger Mann. Und was natürlich toll ist, aber oft habe ich mich dadurch irgendwie klein gefühlt. Ich bin nicht so schnell, ich bin vielleicht minder ordentlich. Ja, also, und wo ich diesen Test gemacht hatte und rauskam, dass ich eben viel mehr eine Person bin, die ja, sozial ist und einfach auf dem Bereich mehr Talent hat, dachte ich, oh, es ist auch okay. Also da wurde gesagt, alles ist gut. Auch die perfekten Tatkräftigen, aber eben auch die, die etwas langsamer sind, aber dafür sozialer. Das war schon mal ein Ding, was mir unheimlich gut getan hat. Und dann habe ich innerhalb unserer Kirchgemeinde ein bisschen mich mit Seelsorge vertieft. Und da ging es auch um die Befreiungsseelsorge. Da habe ich dann auch eine Ausbildung gemacht. Und das hat mir auch die Augen geöffnet, dass einfach so viel mehr da ist in unserem Leben, was uns festhält innerlich, was uns Probleme macht. Und da lernt man dadurch immer auch für sich selber. Und das war für mich, das war ein riesen Eye-Opener. Also ich dachte, das ist das Stück, was hier auch dazu gehört. Man kann nicht nur mit dem Äußerlichen sich beschäftigen. Es ist so eigentlich, das Innerliche ist noch so viel wichtiger.
Dein Buch ist unterschrieben oder untertitelt mit der Formulierung "Entdecke, was dich zum Strahlen bringt". Du sprichst in dem Buch nicht viel über dich. Ein bisschen was erfährt man über dich, aber eigentlich ist es ein Ratgeber, es ist ein Sachbuch, wo du viel in das Leben deiner Leserin hineinsprichst. Aber hier und da, wie Sigrid das auch schon gesagt hat, blitzt sowas durch. Und ich habe rausgelesen, dass du dich lange eigentlich als für zu dick empfunden hast. Und ich glaube, das ist etwas, was viele Frauen auch kennen. Würdest du sagen, dass das so dieses Gefühl, ich bin irgendwie zu dick, ich bin vielleicht auch zu hässlich, dass sich das durch deine Kindheit und Jugend begleitet hat, dieses Gefühl, dass das so ein Grundgefühl war, wie du aufgewachsen bist?
Ja, das war irgendwie immer da. Eben weil ich meine Mutter gesehen habe, die auch so ein bisschen mit den extra Pfunden gekämpft hat. Und dann erzähle ich ja im Buch, dass meine Klavierlehrerin mich einmal so begrüßt hat mit "Hallo, mein Dickerchen". Und das war genau dieser Punkt, der bei mir immer schon wehtat. Und für mich hat es bestätigt, siehste, ich bin's. Und das war eigentlich, ja, das zieht sich so doch durch mein Leben durch. Inzwischen bin ich erwachsener geworden, habe viel gelernt. Aber irgendwie ist es immer ein Wunderpunkt gewesen in meinem Leben, ja.
Wie hast du für dich den Turnaround geschafft? Also du sagst, das begleitet dich eigentlich lange und war immer ein Wunderpunkt. Trotzdem bist du ja irgendwann mal an die Schwelle gekommen, wo du das doch ein Stück weit hinter dir gelassen hast und für dich auch erkannt hast, nein, ich bin eine attraktive Frau, ich bin schön. Was hat diese Gegenentwicklung eingeleitet? Gab es da so einen Punkt, so einen bestimmten Moment?
Nee, so ein bestimmter Moment nicht, aber ja, ich habe einen Mann, der mir viel Komplimente gibt. Ich habe 3 Töchter, die mir total liebe Komplimente geben. Ja, und irgendwie hat sich das Ganze etwas gelegt. Es ist immer noch da und ich bin immer noch beschäftigt mit aufzupassen, dass die Waage nicht zu schwer wird. Aber vielleicht, dass man ein bisschen, ja, ich habe angefangen, etwas gesünder zu leben und mir auch gesagt, ja gut, ein Stück weit gehört es zu mir. Und dadurch ist es jetzt nicht mehr so ein Krampf und nicht mehr so ein Riesenproblem.
Ich nehme das schon so wahr. Also ich habe genau das Gleiche wie du. Man kann uns jetzt nicht sehen, aber das begleitet mich seit meiner Kindheit, wo es auch schon hieß, iss nicht so viel, du wirst zu dick. Was die Eltern zu mir gesagt haben, die Geschwister, die auch nicht alle dünn waren und sind. Und ich nehme es tatsächlich so wahr, dass Frauen mehr Mühe damit haben, sich so anzunehmen, wie sie sind. Ich habe auch mal gelesen, ich weiß nicht, ob das stimmt, dass Männer sich im Spiegel nie im Profil angucken. Jede Frau dreht sich ins Profil und guckt, wie weit steht der Bauch heute raus. Und ich habe meinen Mann beobachtet, der macht das nicht. Der wuschelt sich durch die Haare, dann ist der fertig. Ich glaube, das ist ihm völlig egal, wie weit der Bauch raussteht. Woher kommt das bei Frauen? Hast du da eine Idee?
Naja, ich würde mal sagen, die Frau an sich mit ihren wunderbaren Talenten und Qualitäten, was ich auch in meinem Buch schreibe, wird einfach noch mehr angefochten. Ich glaube einfach, dass der Feind Gottes dieses Wunderbare, was wir in uns haben, irgendwie kaputt machen will. Und das ist einer der Wege, wo das auch passiert.
Das ist ein Wunderpunkt, im wahrsten Sinne des Wortes, ja. Aber es kann auch ein Wunderpunkt sein. Ein Punkt, wo man Wunder erleben kann.
Genau.
Wenn das nämlich geheilt wird, wenn man merkt, es ist jetzt eigentlich egal, wie die Silhouette heute aussieht, dieses Wissen, ich bin trotzdem geliebt und ich bin wertvoll. Das macht viel mehr aus. Ich muss noch kurz eine kulturelle Frage stellen, da wir gerade bei den dicken Bäuchen sind, Hannes. Ich habe eine Freundin, die auch du und dein Mann in den Niederlanden lebt und war auch schon öfters dort. Und ich habe den Eindruck, das ist jetzt rein wirklich ein subjektiver Eindruck, dass Niederländerinnen selbstbewusster sind. In dem, wie sie sich kleiden, in dem, wie sie agieren. Und dass sie nicht so, ich verhülle mich und bedecke mich auch, wenn ich ein paar Pfund zu viel wiege. Irgendwie kamen wir die Niederländerin entspannter vor in ihrem Körper. Stimmt das oder bilde ich mir das ein?
Also ich bin ja jetzt schon über 36 Jahre, lebe ich nicht mehr in Deutschland. Von dem her habe ich auch da eine Riesenentwicklung total verpasst. Von dem her kann ich das jetzt auch nicht 100% so bestätigen. Aber ja, ich würde sagen, Niederländerinnen sind zufrieden. Da gibt es auch welche, die kein Selbstbewusstsein haben. Also es gibt es überall. Vielleicht bist du eigentlich auch nur darauf gefokust, also siehst du das mehr, weil es dich irgendwie beschäftigt oder so. Aber
das kann sein, kann echt sein.
Ja, ich würde mal sagen, es gibt überall. In Deutschland gibt es auch Selbstbewusste.
Klar. Das wollte ich damit nicht sagen. Nee.
Ja, aber auch, was du vorhin so angerissen hast, diese geistliche Dimension, ne, dass auch geistlich gesehen in der Gedankenwelt Einflüsse sind, die einem einreden wollen, du bist nichts. Ja, du kannst nichts, du bist hässlich. Das ist ja tatsächlich ein internationales Problem, in Anführungszeichen. Das hat dann weniger mit Ländergrenzen zu tun. Aber ich finde es trotzdem auch interessant, mal so, ich weiß nicht, nennt man das Klischees, nachzugehen. Die Niederländerinnen sind so, die Deutschen sind so, die Franzosen sind so. Da frage ich mich immer, ist das nicht gnadenloses Schubladendenken, was total doof ist? Oder ist da doch hier und da mehr dran, als man denkt? Aber von daher habe ich deine Frage schon verstanden, Sigrid.
Naja, früher wusste ich nichts über Holländer. Ich dachte, die haben alle blonde Haare und laufen auf Holzschuhen. Nichts ist weniger wahr.
Und bringen Käse.
Und fahren mit ihren Wohnwagen durch Deutschland. Also wir haben keinen Wohnwagen und werden uns auch nie einkaufen.
Das sind deine deutschen Einflüsse in eure Ehe. Ah ja, naja, werden wir mal wieder ein bisschen ernster, obwohl so ernst sind wir ja auch sowieso grundsätzlich nicht, sondern interessiert, sagen wir es mal so, dein Buch, was du geschrieben hast, ist ja zuerst mal im Niederländischen erschienen.
Ja.
Die deutsche Ausgabe ist ja sozusagen hinterhergekommen als Übersetzung. Was hat dich eigentlich dazu bewogen, dieses Buch zu schreiben?
Ich habe vor allem durch meine Arbeit, ich habe ja auch jahrelang so Make-up-Beauty-Abende gemacht, Partys oder wie man das nennt, kam zu vielen Frauen, aber Frauen kamen natürlich auch zu mir, zu den Farbberatungen. Und eigentlich habe ich überall dieselben Wünsche gespürt und gehört. Ich muss abnehmen, muss mehr Sport machen, im Extremfall, ich muss irgendwas liften, weil es nicht okay ist, oder ich muss meine Haare wieder dringend färben. Also überall, bei allen Frauen, in allen Lebenssituationen und Altersstufen kamen die gleichen Wünsche. Und dann habe ich eben, was wir schon gesagt haben, diese Entdeckung gemacht, dass dieses äußerlich sich schöner fühlen auch etwas öffnet zum Innerlichen hin. Und das hat mich so fasziniert. Und ja, dann kam irgendwann mal vor mehr wie 7 Jahren der Gedanke, es muss um Erblühen gehen. Also Frühling, habe ich auch gesagt, ist meine Zeit des Jahres, Erblühen. Und dann dachte ich, ja, irgendwie kann man das ganz toll koppeln. Und so ist es gegangen.
Und dein Buch ist ja auch wirklich optisch, ich habe es vorhin schon mal angerissen, eine Pracht. Also so viele tolle Fotos, viele farbige Seiten. Es ist auch für die Augen wirklich schön anzusehen. War dir das sehr wichtig, dass das so ein durchgehend farbiges Schmuckstück ist?
Ja, ich liebe Bücher, ich lese gerne Bücher. Aber ich dachte, mein Buch soll, nur wenn man das durchblättert, schon neugierig machen. Das musste es irgendwie sein. Das musste unterstützen, was ich auch sagen will. Und ja, wenn ich das jetzt hier so sehe, ist es sehr gut gelungen.
einfach mit einer großen Liebe zur Schönheit. Und das ja, wir machen ja auch gern schöne Bücher. Das muss ja einfach auch schön. Vorne, das ist Blühauf, das ist mit Goldlack, das glänzt so ein bisschen. Blühauf, mein Herz. Du hast ein Zitat in deinem Buch, liebe Michaela. Ich muss mal gerade gucken, wo habe ich es? Das ist, wo auch immer Gott dich gepflanzt hat. Blühe. Hat mir sehr gut gefallen. So diese Jetzt-Komponente, jetzt, wo du hier und jetzt bist. Ich frage mal ein bisschen herausfordernd nach, wie füllst du diese Aufforderung in deinem Leben aus? Wie kommst du dir nach?
Naja,
wo blühst du?
Ich bin schon sehr oft umgezogen. Also ich habe erst mal die ersten 24 Jahre meines Lebens im Schwabenland gelebt. Und dann kam da so ein Holländer, der mich mitgenommen hat. Und dann ging es im Norden von Holland los. Dann sind wir geschäftlich nach Argentinien gezogen für eine Zeit. Dann in den Süden von Holland, weg von Familie. Ich hatte meine nicht mehr, seine auch nicht mehr. Und auch im Süden von Holland hatten wir verschiedene Wohnorte. Aber ich denke, wenn man mit Gott lebt, das war für mich die Rettungslinie, das Rettungsseil, weil es einfach oft sehr einsame Zeiten gab. Das hat mir sehr geholfen. Und ja, ich habe Ja gesagt zu meinem Mann und deswegen war das für mich normal, dass wir zusammengehen und wir haben überall wieder was Neues aufgebaut, wunderbare Freunde kennengelernt, uns eingebracht in Kirchen, musikalisch sind wir da jahrelang sehr aktiv gewesen. Also ich würde mal sagen, einfach da, wo man ist, sagen, hier bin ich, was kann ich hier tun, welcher Mensch braucht mich vielleicht hier? Es gibt so viele Möglichkeiten, also ich hatte da auch nie Probleme. Es hat mir irgendwie immer Spaß gemacht, neu anzufangen.
Seit wann bist du eigentlich mit Gott unterwegs? Du hast gesagt, das hat dich auch gefangen in Zeiten, wo du entwurzelt warst, immer wieder hier und dorthin und neu anfangen müssen. Wann wurde das für dich so ein fester Anker in deinem Leben?
Naja, ich bin eigentlich da reingeboren. Meine Eltern waren gläubig. Aber ich habe ganz bewusst mit 7 Jahren mein Herz an Jesus gegeben. Auf einer Kindermissionswoche, wo die Missionare erzählten vom guten Hirten und den Schäfchen. Und ich dachte, ich will auch so ein Schäfchen sein. Und ja, ich habe es eigentlich nie wieder losgelassen. Natürlich gab es Zeiten, wo Mama so ein bisschen eigene Wege sucht, aber für mich war das immer die Basis.
Die beste Basis, die man haben kann. Aber diese Basis schützt einen dann doch nicht vor Problemen, die man so hat. Und du hast es ja vorhin auch erzählt, dann trotz deiner persönlichen Beziehung zu Gott hast du doch viele, viele Jahre auch gelitten unter deiner vermeintlichen Hässlichkeit oder zumindest dass du nicht die Vorstellungen von deinem Äußeren hattest, vielleicht auch von deinem Inneren, wie du es gerne hättest. Und ich finde das immer wieder interessant, dass Menschen, die eine enge Gottes- und Glaubensbeziehung haben, trotzdem mit Minderwertigkeitsthemen zu tun haben. Das ist ja total verbreitet. Wie erklärst du dir das?
Ja, wir leben alle in einer Welt, wo so viele Einflüsse auf uns reinkommen und davor sind wir nicht geschützt. Vor allem über die Gedanken. Und das ist das Feld, wo glaube ich, am allermeisten passiert. Und ja, dann ist an uns die Entscheidung, was mache ich damit? Wie gehe ich damit um? Lasse ich den gedankenfreien Lauf oder gehe ich zu Gott oder rede mit meinen Freundinnen und sage, wie ist es denn? Hilf mir. Also ja, in dem Stück, wir haben die Basis, die Rettungsleine, aber wir lassen sie natürlich auch oft los, weil wir unsere eigenen Wege gehen und das hat Einfluss.
Wir tauchen mal ein bisschen tiefer ins Buch ein, Hannes, würde ich vorschlagen.
Wollen wir vielleicht beim Vorwort anfangen? Weil da gibt es ja dieses schöne, aber das kannst du ja gerne, kannst es ja auch gerne formulieren, wenn du möchtest. Ich will dir nicht deine Frage wegnehmen, liebe Sigrid.
Ich wollte jetzt nach der Dreiteilung
fragen. Ach so,
fragen, aber
ja, okay,
stellst du das Vorwort mal vorne dran.
Dann stellen wir die Dreiteilung des Buches gleich noch für einen Moment zurück. Du schreibst zu Beginn des Buches, dein Buch ist deiner Idee nach mehr als ein Buch. Es ist eine Bewegung. Was für eine Bewegung ist das, die du da meinst?
Also ich denke, wenn eine Frau vielleicht durch mein Buch inspiriert wird, ich habe ja auch, glaube ich, irgendwann genannt, also zumindest im Holländischen heißt die drei Worte Inspiration, Motivation und dann aktiv werden. Also die drei Punkte finde ich ganz wichtig. Also ich hoffe, dass ich Frauen inspirieren kann, dass sie dadurch auch motiviert werden, in ihrem Leben was zu verändern oder vielleicht bei jemand anders. Und das wäre dann der dritte Schritt, aktivieren. Also ich denke einfach, wenn wir als Frauen erkennen, wie toll wir sind und wie wichtig, dann kommt doch der Wunsch, das anderen auch zu sagen. Und das habe ich auch mit dem Schmetterlingseffekt probiert, deutlich zu machen. Vielleicht ist unser Flügelschlag nur ganz klein, aber es ist eine Bewegung, die wieder Bewegung bringt. Und von dem her glaube ich, dass es mehr wie ein Buch sein kann, wenn man in diese Bewegung einsteigen will und eben das wieder weiterträgt.
Früher hat man mal gesagt, ich weiß nicht, kennt ihr das auch noch, das interessiert uns doch nicht, wenn in China ein Sack Reis umfällt. Aber das ist genau das Gegenteil, weil es interessiert einen wirklich, was weltweit passiert. Und dass selbst der Flügelschlag eines Schmetterlings kann ganz große Auswirkungen haben. Jetzt kommen wir zu den drei Teilen. Genau, das Buch ist in drei Teile gegliedert. Erster Teil, Entwicklung und Wachstum, dann Akzeptanz und Veränderung und dann Identität und Bestimmung. Was hat es denn mit dieser Dreiteilung auf sich?
Ja, wie gesagt, Akzeptanz und ich muss noch mal selber ins Buch reingucken, weil ich...
Genau, es ist Entwicklung und Wachstum.
Entwicklung genau. Und Wachstum, genau. Da wollte ich erstmal so ein bisschen bei der Basis anfangen, auch wie ging das bei mir, was passiert so in unserem frühen Leben, was uns beeinflusst, was nehmen wir dann mit in dem Wachstum, was nicht immer unbedingt perfekt ist. Also da wollte ich einfach so ein bisschen mich mehr darauf konzentrieren. Und dann die Akzeptanz und Veränderung. Ja, ich hoffe, dass wir als Frauen dann irgendwann zu dem Punkt kommen, wo wir sagen, okay, ich bin so, ich akzeptiere das jetzt und möchte aber trotzdem an mir arbeiten. Also Veränderung ist wichtig. Und dann das Letzte eben, das war
Identität.
Ja, Identität und Bestimmung. Ja, das ganze Buch hat ja auch sehr viel mit unserer Identität zu tun. Wenn ich weiß, wer ich bin, darum habe ich im dritten Teil vielleicht auch die meisten Vorbilder aus der Bibel benutzt, zu wissen, wer ich bin in Gott, in Jesus. Wenn diese Identität stärker wird, dann kommt auch Veränderung in mein Leben und dann passieren neue Dinge. Also ich habe einfach probiert, das so ein bisschen einzuteilen. Aber es läuft auch so ineinander über. Also ja.
Und das Schöne ist, was ich vorher schon sagte, dass du von äußeren Ideen kommst hin zu innerem. Ich nehme mal das Beispiel des Kleiderschranks, das hat mir sehr gut gefallen. Daran kann man das immer so schön festmachen. Du gibst da sehr praktische Tipps, wie man zum Beispiel mal seine Garderobe unter die Lupe nehmen kann. Was trage ich eigentlich wirklich noch? Was steht mir überhaupt? Was passt eigentlich noch? Oder hängen da auch seit Jahren Teile drin, wo man sich wünscht, dass sie mal wieder passen würden, die das aber vielleicht realistischerweise nie mehr tun werden? Also einfach mal ausmisten, so genau. Ganz, dass ein bisschen genau. Leichtigkeit reinkommt und dass dann irgendwann nur noch Sachen drin hängen, die einem wirklich gefallen, passen und einen schön kleiden, auch zum Typ passen. So, schön und gut, das kann man in jedem anderen Ausmistbuch vielleicht auch lesen. Aber jetzt gehst du natürlich einen tollen Schritt weiter und sagst, jetzt gucken wir mal den inneren Kleiderschrank an. Und das fand ich total spannend. Ich möchte es aber jetzt nicht erzählen. Ich möchte, dass du uns das erzählst, Michaela. Ja. Was ist denn der innere Kleiderschrank?
Ja, der innere Kleiderschrank. Ja, da würde ich mal sagen, da sammeln wir in unserem Leben überall Teile. Zum Beispiel, dass ich regelmäßig neidisch war auf meine Freundinnen, die eben schlanker waren. Das ist so eine Art Jacke, die da drin hängen könnte. Oder jemand hat mich enttäuscht und ich kann es einfach nicht verarbeiten. Also hängt die Enttäuschungsbluse auch daneben. Oder, ja, ich kann nicht vergeben. Vergebung ist ja auch so ein Ding, ein Riesending, würde ich mal sagen. Wenn man nicht vergeben kann, dann hat man da, glaube ich, persönlich am meisten Schaden davon. Und so weiß, glaube ich, jeder irgendwie etwas, was innerlich im Weg hängt. Und das ist toll, wenn man damit anfängt. Wenn man dann sagt, ja, ich sollte der Person wirklich vergeben. Ich habe mal vor Jahren, bin ich zu einer Frau aus der Gemeinde gegangen und habe gesagt, du, ich möchte mich bei dir entschuldigen. Du hast mal was gesagt, was mir wehgetan hat. Habe es natürlich probiert, auch schöner in Worte zu fassen, also jetzt nicht beschuldigend, aber einfach gesagt, das hat so eine Art Bösheit bei mir geweckt und es war nicht okay. Und das wäre jetzt so eine Aktion, wo man sagen könnte, okay, das war das eine Teil, was da hing, was eigentlich gar nicht mehr nötig ist. Ich schleppe das dann als Ballast mit mir herum. Und ja, das wäre toll, wenn Frauen anfangen, darüber nachzudenken.
Den inneren Kleiderschrank ausmisten. Das ist total cool.
Das fand ich übrigens auch ein interessantes Bild. Also damit konnte ich auch was anfangen.
Das freut mich.
Also ich konnte mit einigem was anfangen, was du geschrieben hast, aber auch mit diesem inneren Kleiderschrank. Mhm. Wirklich ein schönes Bild. Und ich kann mir vorstellen, dass viele unserer Zuhörerinnen dann auch da heftig mit dem Kopf nicken und sagen, ja. Was gleichzeitig aber auch wieder ein Problem aufwirft, nämlich, und das adressierst du ja auch, ich zitiere dich mal kurz, du schreibst, ich weiß nur zu gut, dass man von Entwicklung und Wachstum träumen kann und trotzdem im gewohnten Trott hängen bleibt. Ich will ja mal gern ausmisten, sowohl den äußeren Kleiderschrank, den richtigen Kleiderschrank, als auch den inneren Kleiderschrank, aber ich kann mich nicht so richtig aufraffen. Hast du 1, 2, 3 Tipps aus deiner eigenen Erfahrung heraus, wie man in die Gänge kommen kann?
Also ich schreibe es ja auch, weil ich das selber sehr gut erkenne. Solche Sachen schiebt man vor sich raus und sagt sich, ach, das kommt schon mal irgendwann. Naja, es muss damit anfangen, dass man sagt, ich möchte Veränderung. Ich möchte wirklich was anderes. Ich möchte mich freier und froher fühlen. Ich würde mal sagen, das muss schon als Basis da sein. Und dann würde ich anfangen, mal mit einer guten Freundin drüber zu reden. Und sagen, du, das beschäftigt mich und ich finde es schwierig. Würdest du mir helfen? Und dann eben zusammen vor den Kleiderschrank sitzen und sich auch sagen lassen, was wirklich nicht gut steht. Der erstmal der Äußerliche und dann kann man natürlich den Schritt weitergehen. Es gibt ja auch gute Bücher darüber oder ja, manche, die suchen sich sogar so einen Aufräumcoach, der dann mitmacht. Das wäre dann also, wenn man sich wirklich nicht zu helfen weiß. Aber ich würde sagen, es sollte damit anfangen, dass man sagt, ja, ich will jetzt nicht immer nur sagen, ich mache es irgendwann, sondern ich möchte in eine neue Phase in mein Leben kommen. Und ja, dann kommt hoffentlich auch wirklich das Verlangen zu sagen, so und jetzt plane ich das und ich mache das. Oder versprich dir selber, wenn du das gemacht hast, dann darfst du dir mal wieder eine schöne Bluse kaufen oder so. Also ich kenne das. Ich habe genug Kleidung und ich finde es auch schwer. Oder such dir jemanden, der wirklich was brauchen könnte. Mach jemanden eine Freude. Das würde auch, glaube ich, helfen. Zu wissen, oh, da ist eine Freundin, die könnte diese Jacke so gut gebrauchen. Und ja, also ich denke, da kann man kreativ werden, aber es fängt an mit dem wirklich Wollen.
Das, was du vorhin auch mit Aktivieren bezeichnet hast, dass man in Aktion kommt und die lange Bank etwas kürzer macht.
Ja.
Schöne Idee übrigens, hatten wir vorletzten Samstag bei uns in der Gemeinde, ist jetzt nicht hammermäßig neu, aber hat vielleicht noch nicht jeder gehört, wir hatten zum ersten Mal Tausch und Plausch. Es waren sehr viele
sehr
Frauen
schön.
Da, auch außerhalb von der Gemeinde, nicht nur Gemeindefrauen. Ja. Jeder hat Klamotten mitgebracht, die er nicht mehr trägt, aber die noch gut sind, schön unbeschädigt. Und das war total, hätte dir gefallen,
ja,
Michaela.
Ja, das glaube ich.
Die Frauen, die das veranstaltet haben, ganz schön geschmückt, haben Kleiderständer bestellt, Paravents, schön dekoriert alles und nach Größen aufgehängt. Und da konnte man sich was Neues raussuchen und mitnehmen.
Super,
und ich habe mich so gefreut um jedes Stück, das ich da hingehängt habe, wo ich gesehen habe, dass eine andere Frau das mitnimmt, anprobiert, dass es ihr steht, ihr gefällt.
Ja,
mir passt es nicht mehr, aber jemand anderem passt und hat Spaß dran. Das ist eine schöne
tolle
Idee.
Tolle Aktion. Wir haben auch für Frauen, die sich dann freuen über irgendwas Neues. Wahnsinn. Und bei mir wäre das dann die Jacke oder die Bluse gewesen, die schon ewig in der Ecke hängt und die ich wirklich nicht mehr brauche.
Mhm. Ja, toll. Muss ich nur mal lösen davon. Ich habe mich gefragt, hast du das tatsächlich, du gibst ja viele konkrete Tipps, hast du das selber schon mal gemacht, zusammen mit einer Freundin, deinen Kleiderschrank, deinen normalen und auch den inneren ausgeräumt oder bist du eher jemand, diese Freundin für jemand anderen? Also ich glaube, wenn ich dich zur Freundin hätte mit deinem Beruf, mit deinem Know-how, würde ich vielleicht dann zu dir sagen, Michaela, komm doch mal vorbei, wir gucken mal miteinander in den Schrank. Oder hast du auch jemanden, der das mit dir macht?
Ich habe verschiedene Freundinnen, die mir auch manchmal sagen, du, das steht weniger gut, also wo wir uns viel beschäftigen über solche Sachen. Und dieses Innere, ja, habe ich sowieso auch in meinem Leben öfter in seelsorgerlichen Gesprächen gehabt, vor allem auch mit Freundinnen. Einfach da, wo man sich so vertraut fühlt, dass man auch ehrlich was sagen kann. Und ja, Ich würde mit einer Freundin anfangen. Das ist, glaube ich, das Sicherste.
Ja.
Und ja.
Die Freundin kommt wirklich auch öfter vor. Jedes Kapitel beendest du mit einem kleinen, mit einer Sparte, die nennt sich Blütezeit. Was ich sehr passend fand, weil man merkt da schon, das Blühen passiert auch nicht unbedingt von alleine. Na, man muss da schon auch seinen Teil dazu beitragen, um ins Blühen hineinzukommen. Und ein ganz wichtiger Aspekt da scheint für dich auch wirklich Mitmenschen zu sein. Die Freundin, mit der man sich mal auf einen Kaffee trifft, mit der man mal dieses oder jenes bespricht, mal ganz offen und ehrlich. Und wenn ich mir diese Blütezeit-Tipps anschaue, dann muss ich sagen, die sind ja dann wirklich ganz konkret und haben auch oft was mit Gesprächen mit Mitmenschen zu tun. Täuscht mich das, der Eindruck, oder würdest du das auch so sehen?
Ja, das habe ich so ganz bewusst auch gemacht. Ich glaube, wir Frauen, wir brauchen Freundinnen. Wir sind gemacht für solche Sachen. Und wir reden eben mit unseren Freundinnen anders wie mit unseren Männern. Und es gibt natürlich auch viele Frauen, die eben keinen Partner haben. Freundinnen sind immer, oder eine Mutter, ich habe eine ganz liebe Mutter, mit der ich über vieles reden kann. Freundinnen, Schwestern, Kolleginnen, was auch immer. Ja, ich denke mal, da fühlen wir uns oft, nicht jede Frau, aber viele fühlen sich da einfach so entspannt, dass sie sich auch dann getrauen, mal eine Frage zu stellen oder über Tieferes nachzudenken.
Und das ist vielleicht auch wirklich ein Manko, wenn man jetzt Mann-Frau vergleicht. Die Männer, die sich halt, also auch wieder Klischee jetzt, pauschal, die sich nicht so leicht tun mit Freundschaften, mit Freundschaftspflege, mit sozialen Kontakten, da sind ja Frauen wirklich besser. Aber auch Männer wollen ja blühen eigentlich und wollen sich entwickeln, wollen aufblühen. Und da fehlt vielen Männern dann ja eigentlich eine ganz entscheidende Komponente, wenn sie halt es versäumen, irgendwie Freundschaften zu pflegen, oder?
Ja, das würde ich auch sagen, das ist schade. Es gibt ja verschiedene Männerbewegungen, die das machen. Ja, es ist natürlich toll, wenn man sich wirklich so in seine Arbeit reinkniet, dass er dafür sorgt, dass seine Familie ein gutes Leben hat. Und, aber stimmt, wir sind alle gemacht für Beziehungen. Also man sollte das irgendwie schon pflegen. Und da kommt unsere Verantwortung eigentlich wieder, dass wir als Frauen auch sorgen, dass man Beziehungen zusammenpflegt, Freundschaften hat und ja.
Was mir aufgefallen ist, was sehr auch relativ breiten Raum in deinem Buch einnimmt, Michaela, ist das Thema Vergebung. Das hast du vorher kurz schon mal angerissen. Das ist auch ein Teil dieses Ausmistens. Vergebung auszusprechen, auch dieser Satz, dass man, wenn man vergibt, einen Menschen freilässt, und das ist man nämlich selber. Wenn man aufhört, anderem irgendwas hinterherzutragen, wird man selber entlastet. Ich habe mich so gefragt, können nur wirklich vergebungsbereite und versöhnte Menschen so richtig aufblühen, so in ihre Blüte kommen?
Ich würde sagen, ja. Weil Vergebung wirklich ein Riesenstein im Leben ist. Ich habe es oft in seelsorgerlichen Gesprächen mitgemacht mit Frauen, mit denen man wirklich viel geredet hat über wirklich schlimme Sachen, also Missbrauch und alles Mögliche. Und ich verstehe, dass das ganz, ganz schwer ist zu vergeben. Da will ich auch gar nicht irgendwie leicht drüber reden, gar nicht. Aber auch bei diesen Frauen, es wäre einfach so wichtig, irgendwann zu sagen, ich vergebe jetzt, also nur mit Verstand, und ich lege das jetzt bei Jesus hin. Und das ist der erste Schritt, um frei zu werden. Es sind ja viele, die eben so Schwieriges mitgemacht haben, die sagen sich, ich kann nur vergeben, wenn der Täter zu mir kommt und sich also entschuldigt oder irgendetwas tut. Und das passiert halt leider fast nie oder oft nicht. Aber dadurch bleiben sie praktisch immer verbunden mit dieser Sache. Und das begreifen viele irgendwie nicht, dass Gott will dafür sorgen, dass mit dem Täter abgerechnet wird. Gott nimmt das in seine Hände. Aber dazu müssen wir sagen, okay, ich lass los. Und dann ist es kein schneller Prozess, dann kann das Jahre dauern. Dann braucht man immer noch Begleitung. Es kommt auch immer wieder zurück, diese Emotionen und so weiter. Aber es ist ganz, ganz wichtig. Ich habe auch als Vorbild genannt, dass ich eine Frau kannte, die bis hin in den Rollstuhl kam, weil sie körperlich, es wurde immer schlechter, immer mehr Dinge. Und dann hat sie irgendwann bewusst ihrem Vater vergeben, da waren wohl gewisse Dinge. Und danach ging auf einmal kam Heilung. Es ist nicht immer so, aber man hört es immer wieder. Also da hängt sehr viel mit zusammen.
Ist ein Schlüssel.
Ja.
Ein Ausmistschlüssel.
Ja,
ja, und auch in der Hinsicht verstehe ich, dass du dein Buch eigentlich, also ich hatte das Gefühl, je mehr man darin liest, umso mehr Fingerzeige gibt es dann auch auf Gott und du zitierst Bibelstellen, du nimmst Bilder aus der Bibel, wo du illustrierst, wie wichtig es ist, auf Gott zu schauen, auf Jesus zu schauen und von ihm zu lernen. Wie war er unterwegs und was kannst du davon in dein eigenes Leben reinbringen? Wie zum Beispiel diesen Vergebungsaspekt. Weil dadurch kommst du in der Heilung, kommst du in die Blüte rein. Und ich habe verstanden, dass das für dich eigentlich der zentrale Aspekt ist, oder? Also das Buch heißt ja auch Blüh auf, mein Herz. Und einmal stellst du diesen Titel in den Kontext zu einer Bibelstelle aus dem Hohelied, wo ich dann für mich überlegt habe, hast du diesen Titel so formuliert, weil das Gott ist, der das der Leserin sagt? Oder bist das doch erstmal du, der das der Leserin sagt? Oder wie würdest du diesen Titel einsortieren?
Es kann alle beide sein, aber ich würde in erster Linie fast sagen, dass ich zu meinem Herz sage, blüh auf. Ich muss anfangen, das zu wollen. Und dann kann Gott den Rest machen. Also aber es ist, beide sind möglich.
Genau. Aber das finde ich jetzt total spannend, dass du erstmal in der Zwiesprache mit dir selbst zu dir sagst, blüh auf, mein Herz.
Ja, weil bei mir passieren ja die ganzen Dinge, diese Gedanken, die mich runterholen, diese Unsicherheit. Das ist ja in meinem Kopf, in meinem Denken. Und ich muss dann einfach mal sagen, so, jetzt ist Schluss. Aufhören. Sei dankbar oder leg den Fokus auf was anderes. Natürlich kommt es auch, weil Jesus in mir lebt und der so ganz leise mich erinnert, hallo, ich bin auch noch da. Aber irgendwie ist es auch in mir, was da alles passiert. Ja.
Das ist so ähnlich wie David das macht in den Psalmen, wo er immer sich selber auffordert, lobe den Herrn meine Seele. Er spricht zu seiner Seele, so blüh auf mein Herz. Gut, man muss natürlich auch sagen, dass es im holländischen Original Blütezeit heißt, wörtlich übersetzt, Blütezeit.
Ja, eigentlich in voller Blüte.
Genau.
In volle Blüh.
Ja, Blüh. Wir haben uns auch, wie spricht man das? In volle Blüh. Aber Titelschutz ging nicht auf Deutsch.
Ja, nee, also ich finde es auch sehr schön, Blüh auf mein Herz. Ja, sehr schön.
Ich habe nur ein schönes Zitat. Ich weiß, Hannes, das ist dein Ding mit Zitaten, aber das fand ich auch ganz schön. Eine Frau, die ihre Weiblichkeit umarmt, ist ansprechend. Doch eine Frau, die weiß, wer sie ist und ihre Talente gebraucht, kann die Welt verändern. Ein großes Wort, ein großes Zitat. Und das deutet auf das hin, was auch im hinteren Teil des Buches kommt, dieser Jetzt-Moment. Wir haben vorhin schon drüber gesprochen, da, wo du jetzt bist, kannst du was bewirken, kannst du aufblühen, kannst du das, was Gott dir mitgegeben hat, einsetzen. Das fasst das nochmal ganz, ganz schön zusammen. Da habe ich mich gefragt, kannst du das auch manchmal so direkt an deine Klientinnen, Kundinnen weitergeben? Also wenn jemand kommt und sagt, ich möchte einfach ein bisschen im äußeren Image arbeiten, gibt es da manchmal die Gelegenheit zu sagen, so, wir gehen tatsächlich einen Schritt weiter und guck doch auch mal an, was für Talente du hast, in welche Situation du gestellt bist, was kannst du da von deinem, von deiner Persönlichkeit einbringen, um aufzublühen?
Ja, das benutze ich eigentlich mit Image-Coaching, so wie ich das nenne, also Farb-, Stil- und Image-Coaching. Und bei Image-Coaching guckt man, was kannst du, wer bist du, was sind deine Talente, Qualitäten? Und dann kann man da auch mehr drüber reden, ja.
Also es setzt aber voraus, dass man tatsächlich nicht nur nach Farben guckt, sondern auch wirklich im Gespräch bleibt mit der Kundin.
Und das finde ich eigentlich das Allerschönste, dass jetzt nicht der Nachdruck auf den Farben oder dem Stil liegt, sondern letztendlich, das Ganze macht es komplett, wenn man dann über das Innerliche redet. Und nicht jede Frau, die zu mir kommt, lebt mit Gott, ist gläubig. Die Gespräche sind unterschiedlich. Aber es gibt natürlich auch genug Möglichkeiten, wo man so ein bisschen was über sich selber sagen kann. Und
Schön. Ist nicht oberflächlich?
Nein. Nicht bei Michaela.
Nicht bei Michaela. Geht nicht nur darum, ob man eher olivgrün oder pink anziehen sollte.
Vielleicht nochmal eine Frage zu der geistlichen Kleidung. Es gibt eine Stelle im Kolosserbrief, auf die du eingehst. Da steht: Kleide dich in Mitgefühl, Güte, Bescheidenheit, Sanftmut, Geduld und ganz viel Liebe. Jetzt sind wir wieder bei diesem biblischen Ratschlag, der da so steht und der für uns natürlich einen hohen Stellenwert hat. Gleichzeitig ahnen wir, tja, das mit der Umsetzung. Wie würdest du sagen, wie bekommt man diesen Ratschlag am besten umgesetzt in seinem Leben?
Naja, es fängt auch da wieder an mit Wollen, dass man weiß und erkennt, das ist wichtig oder Gott möchte das von mir. Und dann ist es, ja, ein Prozess, in dem man viele Fehler macht. Wir sind Menschen und zum Beispiel Geduld, so ein Ding, ja, wenn man warten muss auf die Dinge, die man gerne möchte, dann geht es einmal besser wie das andere. Sanftmut, wenn man einen aufbrausenden Charakter hat, der eine schafft es besser wie der andere. Aber ich denke, wenn man mit Gott lebt, dann kommt das Verlangen, eben diese Kleidung zu tragen, den Unterschied zu machen damit, das Beispiel von Jesus zu folgen und dadurch auch einen Unterschied in der Welt zu machen. Und man braucht nicht immer über Gott zu reden, aber man kann einfach sich dafür entscheiden. Irgendwann habe ich gesagt, ich will keine Schimpfwörter aus meinem Mund kommen lassen. Solche Dinge, dass man sagt, ich möchte einfach durch wer ich bin und was ich rede, möchte ich anders sein. Und dadurch fängt es schon an, dass die Welt sich verbessert und verändert und dass man so was dazu beitragen kann. Und dass es sich dann auch irgendwie normalisiert im Leben. Und dann, ja.
Mir kam gerade ein schönes Bild. Wenn man selber strahlt und glänzt, dann kann man vielleicht auch, das dachte ich gerade so, Gottes Liebe und seinen Glanz besser reflektieren, als auf einer matten Oberfläche. Eine matte Oberfläche reflektiert nie so dolle das Licht, aber eine glänzende Oberfläche, die reflektiert das ganz gut. Da kann ich mehr von dem, was Gott auf mich abstrahlt, weiter.
Ja, der angenehme geben. Geruch, den wir sein sollen, ich liebe gute Düfte.
Ich auch.
Toll, wenn man selber auch so einen guten Duft verbreiten kann.
Ja. Ich bin vorher hinter jemandem hergelaufen, ich sage jetzt nicht, wer es war, der roch so gut, war ein Mann. Sag ich noch zu ihm, sag mal, bist du das?
Muss ich gewesen sein. Du kannst das ruhig sagen.
Ja. War ein Kollege aus dem anderen Stockwerk.
Gut. Hab das gehört.
Womit ich nicht sagen will, dass du schlecht riechst.
Ja,
aber das wirklich, wir machen jetzt einen Witz drüber, aber dass das andere es wahrnehmen können, das ist ja das Schöne. Ja. Also gib da das, was da dein Herz füllt, die Hoffnung, die du hast, gib das weiter. Da gibt es ja diesen Satz, wenn zur Not mit Worten, weil eigentlich soll das Leben das abstrahlen.
Genau.
Und dann ist es auch gut, dass wir in diese Blüte, in diese volle Blüte kommen. Sag's nochmal auf Niederländisch.
In volle Blüte.
Blüte. Ah, das ist nett. Genau, dass wir dieses was Gott in uns gelegt hat, auch wirklich aufblühen lassen dürfen. Mhm. Und da ist das Buch wirklich eine Hilfe.
Ja, und wir leben Absolut. In einer Zeit, wo es nötig ist, dass wir Positives ausstrahlen und andere auch den Weg zeigen zu den positiven Dingen, zur Dankbarkeit und so weiter.
Was würdest du den Frauen sagen, die von sich selber sagen würden, ich bin ein hoffnungsloser Fall? Also, ich werde diese Kurve nicht kriegen. Gibt es aus deiner Sicht hoffnungslose Fälle?
Nein. Nee. Weil Gott in uns so viel sieht und so viel reingelegt hat. Es ist nur total so verschüttet im Leben, dass man selber nicht mehr sehen kann. Und dann müsste man halt anfangen, langsam Schritt für Schritt aufzuräumen. Aber was würde ich denen sagen? Es hängt auch sehr viel damit ab, ob so eine Frau was hören will. Und wie gesagt, du kannst nicht mit jedem gleich über Gott reden. Da muss man manchmal vorsichtig sein, aber wie gesagt, Aufmerksamkeit, Zuwendung, Freundschaft würde schon mal so ein ganz kleines bisschen den Weg bereiten. Und ich habe viel Kontakt auch gehabt und noch mit Frauen, die wirklich in sehr schwierigen Situationen sind. Und denen kann man manchmal auch nur bis zu einem gewissen Punkt helfen, weil sie sich nicht helfen lassen wollen. Also ich kann nicht entscheiden, dass das der Frau besser gehen muss. Das muss die selber machen. Aber ich kann ihr den Weg zeigen, ich kann Geduld und Liebe und Sanftmut mitbringen und hoffen, dass ich da irgendetwas verändern kann.
Wer soll dein Buch lesen? Hast du einen gewissen eine Altersspanne im Sinn oder sagst du, das geht von jung bis alt, auch eine Dame über 70 kann da noch was mitnehmen für sich. An wen dachtest du beim Schreiben?
Jede Frau, die mehr blühen und strahlen will, ganz egal.
Also alle.
Ich hoffe wirklich, dass es alle alt, ich bin ja jetzt auch nicht mehr so jung, aber das würde ich alle Altersstufen sagen, hey, da steht was drin, was mir hilft. Das wäre das Tollste.
Wie ist denn das jetzt im Hinblick auf die Männer? Also ich bin nicht ein Mann, der dein Buch gelesen hat und ich habe schon festgestellt, ich bin jetzt nicht die Kernzielgruppe, so. Trotzdem habe ich einiges für mich rausgezogen. Was würdest du denn den Männern sagen? Also wir haben ja auch ein paar männliche Zuhörer hier von dem Podcast. Würdest du sagen, na liebe Männer, sucht euch lieber was anderes irgendwie in der Richtung, da ist mein Buch jetzt nicht so das Richtige. Oder würdest du auch Männer ermutigen zu sagen, lies mal rein, könnte was für dich dabei sein?
Also zuallererst habe ich zu meinem Mann gesagt, du musst das lesen. Er ist jetzt kein Leser von Büchern, aber er hat es bis zum Schluss gelesen. Er war sogar einmal noch zu einem Termin im Süden von Holland. Das war der Tag von meiner Buchpräsentation im Norden. Und er hat gesagt, ich habe mich noch auf einen Parkplatz gestellt und habe schnell noch die letzten Kapitel gelesen, weil ich wollte es einfach lesen. Da bin ich wirklich stolz drauf. Ja, ich würde hoffen, dass Männer das lesen. Ich habe es auch von einem Mann gehört, das ist der Mann einer Freundin von mir, der sagt, ich habe es gelesen, weil ich möchte meine Frau besser verstehen. Und das hat ihm geholfen. Das finde ich toll. Wenn jemand sagt, wie sind Frauen denn eigentlich gestrickt, manchmal verstehe ich sie total nicht, dann würde ich mal sagen, da stehen vielleicht schon ein paar Sachen drin, die helfen würden.
Also
ich wäre stolz auf jeden Mann, der es liest.
Absolut. Das ist ein schöner Ansatz. Lies das und du verstehst vielleicht mehr von deinem weiblichen Gegenüber.
Ja, und ich verstehe, was du da sagst. Denn es ist schon so, dieses ganze Thema Aussehen. Ich meine, den Männern ist das jetzt auch nicht egal. Also natürlich im Verhältnis wahrscheinlich mehr als Frauen so. Aber ich verstehe schon, dass man als Mann hier und da besser versteht, warum das für Frauen so eine Wichtigkeit hat. Wie sehe ich aus? Wie werde ich gesehen? Was bekomme ich an Feedback auf mich, wie ich bin, wie ich unterwegs bin? Als das für einen Mann der Fall wäre, für den das auch wichtig ist, aber vielleicht nicht in dem Maß. Was glaubst du, warum ist das so, dass für Frauen das einen viel höheren Stellenwert hat?
Ja, einerseits habe ich ja auch geschrieben, Gott hat Ewigkeit in unser Herz gelegt. Und ganz nah an diesem Verlangen nach Ewigkeit klebt das Verlangen nach Schönheit. Also ich würde mal sagen, das haben Männer auch. Aber die setzen das um in mehr, wenn ich Erfolg habe, dann werde ich gesehen. Wenn ich eine Sache gut gemacht habe, wenn ich Sachen gelöst habe. Und das ist ja wunderbar, dass die Männer das machen. Wenn bei mir der Kühlschrank kaputt ist, ja, dann weiß ich nichts, dann bin ich total verloren. Aber dann frage ich meinen Mann und der hat meistens irgendeine gute Idee. Ich würde sagen, Männer brauchen das ganz genauso wie Frauen. Jetzt weiß ich nicht, ob das die Antwort auf deine Frage war.
Lass nachdenken. Doch, es war eine Antwort, weil ich habe dich gefragt, warum das für Frauen ein größeres Thema ist. Aber deine Antwort geht ja in die Richtung, ist es gar nicht unbedingt, oder? Weil Männer
ist
eigentlich
auf einem anderen Gebiet.
Weil
Männer setzen das anders um, würde ich mal sagen.
Yeah.
Ja, genau. Mhm. Und ja, es gibt ja auch unterschiedliche Männer, die sagen, ich kaufe mir gerne was Schönes zum Anziehen und fühle mich dann gut. Ist auch okay.
Kenne ich auch ein paar. Ist auch okay, genau.
Wie pflegst du eigentlich deine Gottesbeziehung so im Alltag?
Dadurch, dass ich immer wieder Momente suche, wo ich mit Gott rede über alles, was wichtig ist. In der Bibel lese, Bücher lese, die inspirieren, mit Freundinnen darüber reden. Das sind so für mich die wichtigsten Punkte. Ja, einfach immer wieder. Dazu muss ich mich nicht jetzt in ein stilles Kämmerchen setzen, sondern einfach immer wieder in Gedanken sagen, oh Herr, das ist so schön, was du gemacht hast. Oder hilf mir. Ja, ganz entspannt.
Wenn wir das aufnehmen, ist gerade Frühling. Wir wissen nicht, wann es wer hört, aber wir nehmen das im Frühling auf und das ist deine Zeit. Und da dachte ich so, das ist schön, dass wir jetzt gerade zusammensitzen. Wenn so langsam die Knospen aufbrechen, wenn die Tulpen schon ihre Köpfchen rausstrecken und die Osterglocken, weil du hast ja vorher schon gesagt, das liebst du so sehr, weil das ein Sinnbild dafür ist. Und du hast auch ein ganzes Kapitel, wo du über den Frühling schreibst, über die Schönheit der Schöpfung. Ich ergänze das nur deshalb, um klar zu machen, es steckt viel drin in diesem Buch. Also wir haben jetzt alles Mögliche umrissen. Auch das ist ein Aspekt, zu gucken, was passiert draußen, was hat Gott in die Natur gelegt und sich da Gedanken drüber zu machen und auch da Impulse mitzunehmen für eigenes Handeln, was im eigenen Leben das bedeuten könnte, in so einen Frühling reinzukommen. Ja. Das fand ich auch eine schöne Sache.
Bevor wir ans Ende unseres wunderbaren Gesprächs kommen, möchte ich doch noch einen Aspekt hochwerfen, über den ich ein bisschen gestolpert bin, also der mir zumindest hängen geblieben ist. Und zwar schreibst du auch ein bisschen was über Influencer in den sozialen Medien. Jetzt hast du vorhin in unserem Gespräch auch schon gesagt, ja, in der Zeit, in der wir leben, ist es wahrscheinlich besonders schwierig, dieses Aufblühen hinzubekommen. Und ich wollte dich noch fragen, so gegen Ende unseres Gesprächs, Michaela, du warnst ja so ein bisschen auch vor den Influencern in den sozialen Medien. Ist das für dich ein großes Thema, was generell auch unser gesellschaftliches Thema ist, dass man durch zum Beispiel die sozialen Medien sehr stark beeinflusst wird und nicht unbedingt auf die beste Weise? Oder woher kommt dein erhobener Zeigefinger, wo du sagst, sei vorsichtig im Umgang mit den sozialen Medien?
Vielleicht, weil ich selber 3 Töchter habe und bei der jungen Generation sehe, dass die sich sehr oft spiegeln in den Botschaften der Influencer. Dann wollen sie eben auch so aussehen oder sie denken, oh, ich kann schnelles Geld machen, wenn ich das und das tue. Ich würde mal sagen, die junge Generation ist da etwas mehr gefährdet wie jetzt die etwas älteren. Und deswegen fand ich es doch wichtig, das einfach zu nennen. Sind nicht nur schlechte Botschaften auf Social Media, ganz und gar nicht. Aber es ist halt schon so, dass man hört, dass viele junge Menschen sich zu sehr spiegeln und dadurch unzufrieden werden. Und in dieser Zeit hört man leider auch sehr traurige Dinge über junge Leute, die dann eben so unglücklich sind, dass sie nicht mehr leben wollen und so weiter. Also das wollte ich einfach nennen, dass diese Influencer, die wollen vor allem selber viel Geld machen und die bringen dir eine Botschaft, die schnell klingt und toll und so, aber oft ist es eben nicht so. Und deswegen, ja.
Und ich glaube auch, dass dadurch oft viel mehr Kopien von irgendjemand durch die Welt laufen als Originale. Mhm. Und das ist ja gerade ein Anliegen, dass man original sein darf, die sein darf, die man ist. Weil Gott das so gewollt hat. Und natürlich darf man was aus sich machen, darf sich schön machen, darf das betonen, was vorteilhaft ist, das ist überhaupt nicht verwerflich, aber trotzdem eben nicht als Kopie von anderen rumrennen. Und
ja, ich würde mal sagen, du und ich, wir sollten auch Influencer sein, aber dann von den richtigen Dingen. Ja, eben, wo wir drüber geredet haben, die Art und Weise, wie wir uns verhalten, wie wir leben, wie wir reden, das ist tolles Influencing.
Das ist jetzt ein schöner Schlusssatz gewesen, fand ich. Es sei denn, Sigrid, du hast auch noch eine Frage, die du echt loswerden musst. Nein, du schüttelst den Kopf. Okay, na fein, dann belassen wir es dabei. Wir haben eine gute Stunde über ein sehr, sehr relevantes Thema gesprochen. Liebe Michaela, vielen, vielen Dank, dass du zu uns gekommen bist, dass du dich mit uns hier hingesetzt hast und dass du mit uns in das Gespräch gegangen bist. Vielen Dank.
Ich danke euch, es hat Spaß gemacht.
Und wie immer bedanken wir uns auch ganz herzlich bei dir, liebe Zuhörerin. Und vor allem auch bei dir, lieber Zuhörer.
Wenn noch welche da sind.
Falls du noch dran bist. Einerseits kann ich diese Klischees überhaupt nicht leiden. Andererseits, es ist einfach so. Ne? Also manches. Jedenfalls, den Dank meine ich wirklich ernst. Falls du als Mann, als männlicher Mensch, Mitmensch tatsächlich dran geblieben bist und dir diese Folge reingetan hast, dann großen Respekt an dich. Wunderbar. Deine Zeit ist wertvoll, aber natürlich die Zeit einer jeden Hörerin und eines jeden Hörers ist wertvoll und von daher ist es wirklich schön, dass du einen Teil davon heute mit uns dreien hier im Flügelverleih-Podcast verbracht hast. Das Buch Blühe auf mein Herz von Michaela Bautenwerf bekommst du natürlich im Buchhandel oder bei gerd.de. Und wenn du uns eine Freude machen möchtest, dann abonniere den Flügelverleih-Podcast und oder lass uns eine positive Bewertung da. Das hilft unserem Podcast beim Aufblühen und Strahlen. Darüber würden wir uns freuen. Unabhängig von der Jahreszeit. So, und zum Schluss noch ein Zitat aus dem Buch von Michaela, das wir dir auf den Weg mitgeben möchten. Das Schönste, was aus dir werden kann, bist du selbst.